SWR 2 Forum.
Auf Deutschland gezielt, die NATO getroffen, Trump zieht seine Truppen ab. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der amerikanische Präsident will die Zahl der in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten drastisch reduzieren. Er kritisiert die deutsche Verteidigungspolitik. Aber mit der Maßnahme trifft er nicht so sehr Deutschland, sondern die NATO und das eigene Militär. Das amerikanische Afrika-Kommando ist in Stuttgart angesiedelt. Die Ramstein Airbase und das Militärkrankenhaus Landstuhl in Rheinland-Pfalz sind nötig für weltweite Operationen. Trumps Ankündigung hat bei seinen Verbündeten Irritationen ausgelöst. Wackelt das transatlantische Bündnis? Wie sieht es zukünftig mit der amerikanischen Militärpräsenz in Europa aus? Dazu diskutieren Justina Gotkowska vom Center for Eastern Studies in Warschau, Arthur Landwehr, SWR-Korrespondent in Washington und Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es ist wieder so wie so häufig, wenn sich Donald Trump etwas in den Kopf gesetzt hat. Es geschieht irgendwann, vielleicht etwas früher, vielleicht etwas später. In der Zwischenzeit kann man sich darüber wundern, ärgern oder freuen. Natürlich kann man die Absichten und Entschlüsse der USA auch analysieren und hinterfragen, und das werden wir jetzt ja tun. Aber zunächst möchte ich doch die oberflächliche Frage stellen. Bei der Ankündigung des Truppenabzugs aus Deutschland, Frau Gotkowska, haben Sie sich da gewundert, geärgert oder gefreut? Denn immerhin werden dann bald mehr amerikanische Truppen in Polen stationiert sein.
Ehrlich gesagt wurde diese Ankündigung mit großer Sorge und Unruhe in Warschau aufgenommen. Die amerikanische Präsenz in Deutschland ist für Polen aus Militär und für Europa sehr wichtig, auch für die Ostflanke. Man ist der Bedeutung Deutschlands als logistische Drehscheibe für die USA und auch für die NATO-Kräfte in Europa bewusst. Und auch die US-Präsenz in Deutschland ist wichtig aus politischer Perspektive. Nur aus polnischer Perspektive, nur Deutschland, das tief eingebunden ist in transatlantische Beziehungen, in NATO, ist sozusagen ein sicherer Partner.
Frau Major, die deutsche Reaktion war ja nicht ganz einheitlich. Da gibt es diejenigen, die die NATO und damit das transatlantische Bündnis für einen Pfeiler unserer Weltordnung halten. Da gibt es auch Leute, die grundsätzlich am Militär zweifeln. Sollen die Amerikaner doch gehen und am besten sollen sie gleich ihre Atomwaffen mitnehmen? Will Deutschland eigentlich die US-Stützpunkte behalten? Will es das wirklich?
Also die offizielle Reaktion von Seiten der Regierung war ja sehr schnell und auch sehr klar. Nämlich, dass Deutschland diese Truppen sehr gerne behalten möchte, eben weil Deutschland sagt, das geht hier nicht nur um uns, sondern es geht de facto um europäische Verteidigung. Das, was Frau Gotkowska eben erklärt hat. Die Truppen, die in Deutschland sind, die sind hier, weil von hier aus die USA die gesamte europäische Verteidigung bedienen, weil sie hier ihr Afrika-Kommando haben, weil hier ein großes Krankenhaus ist. Das heißt, es geht eigentlich nicht um Deutschland, sondern es geht um die europäische Verteidigung an sich. Und deswegen hat sich die Bundesregierung sehr schnell, sehr stark dafür ausgesprochen. Und sie haben auch noch einen zweiten Punkt gemacht, den ich sehr wichtig finde, nämlich zu sagen, dass die Präsenz dieser Truppen in Deutschland auch dieser transatlantischen Beziehung, die immer abstrakter wird, ein menschliches Antlitz gibt. Das heißt, die soziale Integration in unsere Gesellschaft, die auch dafür sorgen kann, dass man so ein bisschen mit den USA verbunden bleibt und sie wahrnimmt, ist einfach gerade in diesen sehr schwierigen Zeiten enorm wichtig.
Herr Landwehr, Kritiker von Trump sagen, der Abzug von Truppen aus Deutschland sei rein politisch motiviert. Da kann man Trump ganz beim Wort nehmen, weil er klar sagt, dass er Deutschland bestrafen will. Ist die Wut der amerikanischen Führung auf Deutschland inzwischen so groß, dass man dafür bereit ist, alle möglichen Kosten und Kollateralschäden, über die wir noch sprechen werden, in Kauf zu nehmen? Das Wort, das Trump mehrfach gebrauchte, war delinquent, also kriminell. Und dafür will er uns bestrafen.
Also ich würde keine emotionalen Begriffe wie Wut oder so an der Stelle nehmen, sondern das ist schon politisches Kalkül. Aber völlig klar ist, und dass es sich hier um zwei verschiedene Ebenen handelt. Das eine ist die Frage einer militärischen Strategie und das andere ist politische Strategie. Und die Entscheidung Donald Trumps, die Truppen aus Deutschland abzuziehen, ist eindeutig eine von politischer Strategie, die sogar den militärischen Strategen und den Militärs und deren Strategie zuwiderläuft. Das heißt, der Widerstand kommt ja gerade von Militärexperten und kommt unterhalb der Oberfläche, also nicht so sehr öffentlich, auch eben von den Militärs aus dem Pentagon, wo man genau die militärische Bedeutung der Truppen in Deutschland als Drehscheibe, sowohl eben für Afrika, aber vor allen Dingen eben auch im Tagesgeschäft für den Nahen Osten und Afghanistan, weil dort halt zwischengelandet wird, dort werden die verwundeten Soldaten erst versorgt und all diese Dinge, das möchte man auf gar keinen Fall aufgeben. Und das ist eben die große Sorge, dass hier die politischen Fragen, eben allen voran die Finanzierung der NATO und die Höhe des Verteidigungsaufkommens in Deutschland und Nord Stream 2, also die Gaspipeline durch die Ostsee, dass das die beiden Themen sind, die eigentlich gestützt werden sollen und das Militär dadurch zu Schaden kommt.
Das können wir mal ganz kurz sortieren. Das 2%-Ziel, darauf haben sich die NATO-Staaten 2014 auf einem Gipfel verständigt, bedeutet 2% des BIP wollen sie ausgeben für Verteidigung. Dann ist da noch die Rede von Nord Stream 2. Das ist die Gaspipeline von Russland nach Deutschland, die fast fertig ist und jetzt unter immensem Druck ist seitens der Amerikaner, aber auch vieler Partner Deutschlands in Europa. Und dann ist da noch die Finanzierung der NATO, die eigentlich unstrittig ist, aber die Donald Trump immer wieder anspricht, wo er sagt, Deutschland schulde der NATO 1 Billion oder etliche Milliarden, so genau weiß man es nicht. Was ist dahinter jetzt aber eigentlich die Strategie, die Sie erwähnt haben, Herr Landwehr?
Na, das ist politischer Druck, der aufgebaut wird. Denn er weiß natürlich, welche Bedeutung die amerikanischen Truppen für Deutschland haben, insbesondere auch für die verschiedenen Regionen. Nehmen wir mal Ramstein, Landstuhl, diese ganze Region, die ist extrem strukturschwach. Und ohne die amerikanischen Truppen würde es dort noch sehr viel schlechter aussehen, gäbe es sehr viel weniger Arbeitsplätze. Das ist ja etwas, was völlig außerhalb der militärischen Strategie liegt, aber für Deutschland und für regionale Wirtschaft etwas extrem Wichtiges und Essentielles ist. Und damit wird Druck aufgebaut. Er weiß, dass Deutschland diese Truppen möchte, dass die Bundesregierung alles dafür tun möchte, um diese Truppen zu halten und kann damit also so etwas wie ein Verhandlungs- oder eine Geschäftsgrundlage schaffen, Soldaten gegen die Einwilligung beispielsweise sich zurückzuhalten bei Nord Stream 2 oder aber eben auch bei der Finanzierung der NATO beziehungsweise auch des Verteidigungsaufkommens insgesamt.
Frau Major, Landstuhl, Ramstein, Spangdahlem, ist das tatsächlich ein Druckmittel oder wären die im Zweifel doch nur Bauernopfer?
Ich würde dazu zwei Punkte machen. Das eine ist, dass Trump damit möglicherweise Deutschland strafen möchte, sich aber im Endeffekt, um es mal salopp zu formulieren, in eigenen Fuß schießt. Weil er, und das ist bereits angesprochen worden, damit natürlich die Fähigkeiten, die Reaktionsfähigkeit, die Handlungsfähigkeit der USA selber beschränkt. Und das ist natürlich eine etwas widersinnige Entscheidung. Das andere ist, dass ich glaube, wir können zwar viel über die Truppenabzüge sprechen und wo die jetzt hingehen und ob das passiert, aber die Frage, die dahinter steht, die übergeordnete Frage, ist eigentlich die, dass sich das transatlantische Verhältnis, seit Präsident Trump das Amt angetreten hat, fundamental verändert hat. Und diese Debatte jetzt über den Truppenabzug und die Limitierung der Truppen in Deutschland auf 25.000 eigentlich nur ein weiteres Beispiel dafür sind, wie schwierig das Verhältnis zwischen den USA und den Europäern geworden ist. Und zwar nicht nur im verteidigungspolitischen Bereich, sondern eigentlich in allen politischen Bereichen. Sie können in die Außenpolitik gucken und wir stellen fest, dass zwischen Europäern oder den meisten Europäern und den USA in ziemlich wenig Fragen Einstimmigkeit herrscht. Wie gehen wir mit dem Iran um, dem Iran-Abkommen? Glauben wir, dass Verträge, beispielsweise Rüstungskontrollverträge, wie das New START-Abkommen, das strategische Atomwaffen beschränkt, dass das sinnvoll ist? Das glauben die Europäer. Die USA sind sich nicht so sicher. Die USA sind aus dem Klimaabkommen ausgestiegen, während die Europäer glauben, dass es wichtig ist. Man kann die Liste noch weit fortsetzen, aber sehr vieles deutet darauf hin, dass die grundsätzliche Weltanschauung, wie funktioniert das, was glauben wir, was funktioniert, dass da die Europäer und die Amerikaner immer weiter auseinandergehen. Und das ist für die Europäer ein grundlegendes Problem, gerade im verteidigungspolitischen Bereich. Das Verhältnis zu den USA wird immer schwieriger, wird immer komplexer. Und gleichzeitig sind die Europäer im militärischen Bereich total abhängig von den USA. Und das erklärt zum Teil auch, warum die europäischen Reaktionen so heftig waren. Weil es für die Europäer ein enormes Problem ist, weil sie auch so schnell eine eigene Verteidigung nicht aufbauen können. Und weil ihnen noch einmal vor Augen geführt wird, wie schwierig die Situation zu den USA ist, wie schwach die europäische Verteidigung ist und letztlich auch, wie fragil die europäische Einigung ist. Frau Gutkowska hat das angesprochen. Polen steckt ziemlich in der Zwickmühle. Sie freuen sich über die Truppen, die möglicherweise kommen. Gleichzeitig haben sie kein Interesse daran, dass sich die NATO politisch auseinanderdividieren lässt.
Frau Gutkowska, macht man sich in Polen auch solche Sorgen um das transatlantische Verhältnis und auch in den baltischen Republiken, überhaupt in osteuropäischen Staaten? Denn Ich meine mich zu erinnern, da gab es mal einen Verteidigungsminister unter Bush, Rumsfeld hieß er, der hat zwischen dem alten und dem neuen Europa unterschieden. Und da waren sie eindeutig die Lieblinge der USA, während wir schon so ein bisschen schmuddeln mit Schatten.
Also ich sehe das transatlantische Bündnis und die Beziehungen zwischen den USA und Europa ein bisschen optimistischer als Frau Major. Wir glauben in Polen und ich glaube in der ganzen Region, dass trotz Trump und unabhängig davon, wer da im Weißen Haus sitzt, Europäer und Amerikaner sind verbunden durch, ja, man könnte sagen, gemeinsame Werte, Demokratie sicherlich, Freiheit. Und das ist, was uns von anderen Regionen unterscheidet, von China, von Russland. Und deswegen auch, ich glaube, USA und Europa sind aufeinander angewiesen. Und die USA haben auch ein Interesse daran, auch in sicherheitspolitischen und außenpolitischen Fragen mit Europa zusammenzuarbeiten. Unter dieser Administration, es ist extrem schwierig, das stimmt, aber vielleicht nach den Präsidentschaftswahlen im November in den USA kann sich das ändern.
Da würde ich gerne ein bisschen widersprechen. Sie hatten gerade eben selbst gesagt, Frau Gutkowska, es ist gerade schwierig und ich glaube, die Administration, das läuft einigermaßen, aber ein US-Präsident, der von Europe as a foe, Europa als einem Feind spricht, der einen Alliierten wie Deutschland als delinquent ansieht, das ist schon ein schwieriges Verständnis von Bündnispartnern, denke ich. Ich glaube, natürlich herrscht bei vielen Europäern die Hoffnung, dass möglicherweise ein demokratischer Präsidentschaftskandidat die Wahlen gewinnt. Aber auf eine Sache müssen wir uns, glaube ich, grundsätzlich in Europa einstellen, dass es weitreichende Übereinkunft in Amerika, in der Regierung oder auch in anderen demokratischen Bereichen herrscht, dass die wichtigste Herausforderung für die Zukunft der USA China ist. Politisch, militärisch, wirtschaftlich. Und dass das die strategische Herausforderung für die Zukunft sein wird. Im Vergleich dazu verliert Europa an Bedeutung. Das heißt, der Ton wird wahrscheinlich ein bisschen netter, wenn es ein demokratischer Präsident wird. Wahrscheinlich wird sich ein demokratischer Präsident wieder mehr für multilaterale Organisationen wie die UNO oder die NATO interessieren. Aber das Interesse an Europa wird trotzdem deutlich geringer sein. Das heißt, die Schlussfolgerung bleibt: Wir müssen als Europäer deutlich mehr für unsere eigene Verteidigung tun.
Ich möchte dem sehr zustimmen. Also wenn man mal zurückblickt auf die 8 Jahre, in denen Barack Obama Präsident war, da war es nicht wirklich so, dass er sich für Europa im Schwerpunkt interessiert hat. Aber er ist, so wie Sie sagen, Frau Major, es war sehr viel netter. Der Umgang miteinander war sehr viel verbindlicher, aber die Priorität hat auch schon ein Barack Obama auf den pazifischen Raum gelegt und auf Asien. Das waren die Themen, weil er auch wusste, und das wird auch für zukünftige Administrationen so sein, das sind die großen strategischen Felder, also im wirtschaftlichen und auch im militärischen Bereich. Und wir sehen ja auch dort Konflikte aufkommen, die wahrscheinlich sehr viel schwerwiegender sein können als das, was wir im Augenblick in Europa haben.
Ein strategisches Verhältnis der Landwehr ist ja auch irgendwie ein nüchternes Verhältnis. Und in dem Wort transatlantisches Bündnis, da schwingt ja auch immer das Moment der Freundschaft, einer Emotion mit, wo man einander zugewandt ist. Hat das eine Überlebenschance?
Naja, also das ist dann wieder, Sie sagen schon selbst, diese emotionale Ebene. Klar, da ist für uns Deutsche natürlich diese lange Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die überhaupt die Entwicklung der Demokratie in Deutschland, der Wiederaufbau, all das verbindet uns natürlich mit den Vereinigten Staaten. Und dann kommen die vielen 100 Millionen Reisen hinzu, die Deutsche in die Vereinigten Staaten gemacht haben, die vielen, die hier in den USA zur Schule, zur Universität gegangen sind. Das ist so diese emotionale Ebene. Aber in der Politik hat Freundschaft ja nicht so eine, außer dass es persönliche Beziehungen natürlich zwischen Staatschefs und Regierungschefs gibt und dass solche Dinge sehr wichtig sind. Aber eine Freundschaft zwischen Staaten, das ist etwas ganz anderes. Also, dass es hier ein gutes, gemeinsames, strategisches Vorangehen wieder geben wird. Das wäre ja das eigentliche Ziel, dass man sich wieder auf gemeinsame Ziele, auf gemeinsames Vorgehen, auf gemeinsame Strategien und gemeinsame Taktiken auch wieder vereinigen kann. Das glaube ich, dass das möglich ist, aber nicht mit Donald Trump, der eben einen ganz, ganz anderen Weg geht, der auch eine ganz andere, ja, persönliche Verhandlungsstrategie an den Tag legt.
Würde denn die NATO die Wiederwahl Trumps überleben?
Also ja, ich sag mal ja. Also dafür ist die NATO einfach viel zu groß. Und Donald Trump, der ja da 2016, nachdem er gewählt war, erst einmal sofort aufgestanden ist und hat gesagt, diese NATO ist überflüssig, diese NATO ist eine Organisation von gestern.
Obsolet, damit, hat er gesagt.
Obsolet, genau. Das war der Begriff, den er genannt hat. Und dann ist er sehr, sehr schnell auch von seinen eigenen Militärs da wieder zurückgeholt worden und zu einer anderen Haltung gebracht worden. Und jetzt erst in den vergangenen Tagen hat er den Generalsekretär Stoltenberg über den grünen Klee hinweg gelobt als großartigen Mann und weitsichtigen Strategen und Politiker. Also die NATO als Organisation wird das sicherlich überleben.
Ich meine, dieses Überleben hängt ja auch zum großen Teil von den Europäern ab. Muss man auch ganz klar sagen. Werden die Europäer, sollte es wirklich eine zweite Trump-Amtszeit geben, die auch genauso disruptiv und erratisch verläuft wie die erste, was die politischen Ankündigungen angeht, ist ja die Frage, wie die Europäer reagieren. Reagieren sie geschlossen? Lassen sie sich auseinanderdividieren? Werden einige Staaten versucht sein, möglicherweise bilaterale Beziehungen zu den USA auszubauen, weil sie glauben, dass die NATO den Bach runtergeht? Oder sind die Europäer in der Lage, geschlossen zu reagieren und zu sagen, das rumpelt zwar im Karton, aber wir halten an der NATO fest, weil es unsere Lebensversicherung ist und weil wir glauben, dass es das bestmögliche Bündnis ist, um uns im Sinne der Bündnisverteidigung und des Krisenmanagements zu schützen. Das heißt, der Ball liegt dann auch ziemlich stark im Feld der Europäer. Ich sage nicht, dass das Trump einfach macht, aber ich meine nur, wir können nicht immer nur auf Trump gucken und sagen, oh, im Weißen Haus, da benimmt sich jemand ein bisschen daneben. Wir müssen auch gucken, was wir als Europäer politisch und militärisch machen und wie wir darauf antworten. Das heißt, da liegt ein Großteil der Verantwortung bei uns.
Ich meine, es führt ja auch nichts daran vorbei, dass sich die Europäer bis heute, über die ganzen Jahrzehnte hinweg, immer auf die USA verlassen haben. Und nie, immer außer großen Ankündigungen, aber in der Praxis nie eine eigene funktionierende Verteidigungsbereitschaft aufgebaut haben, auch nicht ein eigenes. Es war immer auf der Basis, dass die USA hier eine Führungsrolle übernehmen. Und dann kommt eben hinzu, und da hat Donald Trump ja nicht Unrecht, wenn er zum Beispiel die Deutschen darauf hinweist, dass sie hier vertragsbrüchig sind. Ich meine, wir verweisen immer auf Donald Trump, der sich aus internationalen Verträgen herauszieht, beispielsweise aus dem Klimaabkommen und ähnliche Dinge, und sind darüber entsprechend empört. Aber die gleiche Empörung ist natürlich bei ihm auch so. 2014 hat Deutschland dieses 2%-Ziel unterschrieben. Darüber kann man ja diskutieren, ob das gut war oder nicht, aber unterschrieben ist unterschrieben. Und Deutschland hält sich nicht daran, sondern verzögert die Erfüllung dieses Vertrages bis in das nächste Jahrzehnt hinein. Dass das die Amerikaner ärgert, darüber darf man sich nicht wundern.
Das SWR2-Forum zum Thema auf Deutschland gezielt, die NATO getroffen, Trump zieht seine Truppen ab. Mit Arthur Landwehr, SWR-Korrespondent, ARD-Korrespondent in Washington, Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Justina Gotkowska vom Center for Eastern Studies in Warschau. Frau Gotkowska, Sie sind uns eben ein paar Minütchen lang abhanden gekommen, weil die Leitung nach Polen zusammengebrochen ist. Aber zum Glück funktioniert ja die Telefonleitung noch. Wenn wir es richtig verstehen, dann haben die Deutschen ein Riesenproblem mit dem 2%-Ziel, aber die Polen erreichen dieses Ziel. Wie machen die das?
Ich glaube, das ist ein politischer Konsens in Polen, dass Verteidigung und Sicherheit wie ein wichtiges politisches Thema ist. Und dafür gibt es eine Zustimmung aus der Gesellschaft und eine Zustimmung zwischen den politischen Parteien, dass man 2% für die polnische Verteidigung ausgeben sollte. Und darüber hinaus, man hat sich im letzten Jahr auch geeinigt, dass man bis 2030 2,5% ausgeben soll. Man ist bewusst, dass die sicherheitspolitische Situation in der Region instabil ist. Man sieht, was die Modernisierung der russischen Streitkräfte, die aggressiven militärischen Übungen der russischen Föderation im baltischen Raum, und das alles macht den Polen Sorge. Darüber hinaus, man sieht den Druck aus den USA, dass die Verbündete über oder 2% und über 2% ausgeben sollen. Und man will auch den USA beweisen, dass man ein verlässlicher Partner und Alliierter ist.
Ist das 2%-Ziel ein sinnvolles Ziel? Also man hat sich schon darauf geeinigt, aber diese 2% hängen ja immer ab von der Wirtschaftskraft eines Landes. In diesem Jahr beispielsweise wird Deutschland etwa 1,5% erreichen statt 1,38%, schlicht und einfach, weil die Wirtschaft wegen Corona einbricht. Was aber sagt das über unsere Verteidigungsfähigkeit aus, Frau Major?
Also das Beispiel, was Sie gerade eben gesagt haben, zeigt nochmal, wie schwierig dieses 2%-Ziel ist. Das kann sich halt sehr schnell ändern. Das ist ein Problem daran. Das heißt, wenn die Wirtschaft ordentlich den Bach runtergeht, dann erfüllt man relativ schnell das 2%-Ziel. Das andere Problem, was ich mit dem 2%-Ziel habe, ist, dass es vor allen Dingen misst, was investiert wird. Wie viel Geld, zum Beispiel in Deutschland, stecke ich in die Bundeswehr rein. Es misst aber nicht, was ich dafür erhalte. Also haben wir wirklich bessere Fähigkeiten, bessere Panzer, Flugzeuge und Schiffe oder schneller einsetzbare Soldaten, sondern es misst nur, was investiert wird, nicht das Ergebnis. Das heißt, es gibt mehrere Probleme mit diesem Ziel. Andererseits, wenn man wirklich ein griffiges, verständliches, solidarisches Ziel haben will, ist das schon gar nicht so schlecht. Kann man nämlich sagen, jedes Land gibt von seiner Wirtschaftskraft 2% ab, ob es nun Estland ist oder Deutschland oder die USA. Das heißt, es ist eine relativ gute Vergleichbarkeit. Die NATO-Staaten haben auch gemerkt, dass 2% vielleicht ein bisschen arg einfach ist und haben versucht, das weiter auszudifferenzieren mit den sogenannten 3 Cs. Cash, also Verteidigungshaushalte, Capabilities, Fähigkeiten und Contributions, was Staaten zu einsetzen beisteuern, um das ein bisschen differenzierter zu gestalten. Aber man kann letztlich über dieses 2%-Ziel streiten, wie man will. Die Frage dahinter ist ja, was ist uns Verteidigung wert? Und in Deutschland muss man anerkennen, dass sich ein Großteil der deutschen Bevölkerung nicht bedroht fühlt. Das ist ganz anders als in Polen. Das hat Frau Gutkowska eben beschrieben, wo es einen allgemeinen Konsens gibt, dass Russland mit der nuklearen und konventionellen Aufrüstung, mit der Vertragsbrüchigkeit beim IMF-Vertrag, bei vielen anderen Sachen als Bedrohung wahrgenommen wird. Und das ist nicht der Fall in Deutschland. Und das erklärt zu einem großen Teil auch, warum unsere Verteidigungsausgaben zwar steigen, und zwar ziemlich stark steigen, aber immer noch weit entfernt vom 2%-Ziel sind. Ich möchte das nochmal betonen, die Verteidigungsausgaben in Deutschland steigen. 2013 hatte Deutschland, glaube ich, 33 Milliarden. Mittlerweile sind es, glaube ich, 45. Das heißt, die Kurve geht schon stark nach oben, ist aber weit entfernt von dem 2%-Ziel, das Deutschland in der NATO unterschrieben hat. Was ich auch nochmal betonen möchte, ist, dass wir diese 2%-Debatte versuchen sollten, etwas von US-Präsident Trump zu trennen. Wenn Deutschland 2% für Verteidigung ausgibt, dann ist das kein Geschenk an den US-Präsidenten Trump, sondern dann ist es eine notwendige Investition in die eigene Verteidigungsfähigkeit und in die europäische Verteidigung. Ich finde das immer so ein bisschen irritierend zu sehen, was für enorme politische Fortschritte die Europäer gemacht haben. Beispielsweise mit dem Aufbau der Europäischen Union und der sehr engen Zusammenarbeit in allen Bereichen, Landwirtschaft, Wirtschaft, allem. Und gleichzeitig ist Europa momentan nicht in der Lage, sich militärisch selber zu verteidigen. Und das müsste uns eigentlich irritieren und müsste uns Anreiz sein, deutlich mehr in die Verteidigung zu investieren, um unsere Lebensform, das, was wir uns in Europa aufgebaut haben, auch schützen zu können. Also kein Geschenk an Trump, sondern ein Anerkennen, dass wir was Schützenswertes aufgebaut haben, was wir auch in der Lage sein sollten zu verteidigen.
Es war ja mal kurzfristig die Rede unter Juncker noch als Kommissionspräsident von einer europäischen Armee. Um dieses Thema ist es jetzt ganz, ganz still geworden. Corona, Klimawandel und Brexit sind im Augenblick die Themen, die die europäische Agenda dominieren. Haben Sie die Erwartung, dass die EU-Armee überhaupt noch mal ernsthaft thematisiert wird?
Was mich gerade umtreibt, ehrlich gesagt, sind die Auswirkungen der Pandemie auf den Verteidigungssektor. Mittlerweile gehen die meisten Experten, gehen alle Experten davon aus, dass die Pandemie eine Wirtschaftskrise hervorruft und dass diese größer sein wird als die Finanzkrise 2008 oder, wie die Kanzlerin sagt, ich glaube, die größte wirtschaftliche Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass die Haushalte schrumpfen werden und das wird auch heißen, dass der Verteidigungshaushalt wahrscheinlich schrumpfen wird. Das heißt, die seit 2014 langsam auf den Weg gebrachte Sanierung der Bundeswehr wird nur unter enorm hohen Anstrengungen fortgesetzt werden können oder wird möglicherweise gestoppt. Das ist noch ein großes Fragezeichen, aber wir müssen jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, wie sich ein möglicher Spardruck oder mögliche kleinere Verteidigungshaushalte auf die europäische Verteidigung auswirkt. Und wir haben bei der Finanzkrise 2008, 2009 und folgende gesehen, dass die ganzen Streitkräfte zusammengespart worden sind und dass die europäischen Staaten bei diesen Sparmaßnahmen sehr wenig zusammengearbeitet haben und damit noch viel mehr Verluste eingefahren haben. Hätten sie sich abgesprochen, hätte man möglicherweise einiges erhalten können. Das heißt, die nächste Prüfung im Verteidigungsbereich kommt auf die Europäer schon zu.
Ja, ich stimme mit Frau Mayer überein. Ich möchte nur hinzufügen, dass aus polnischer Perspektive Schlagwort europäische Armee ist eine Utopie. Also Polen ist sehr kritisch gegenüber solche Ideen wie europäische Armee, europäische strategische Autonomie. Warschau denkt, dass der beste Rahmen, das wir haben für militärische Zusammenarbeit, für Zusammenarbeit in Bezug auf kollektive Verteidigung, das ist die NATO. Und das ist der Rahmen, wo wir investieren sollten.
Es geht natürlich auch bei sicherlich notwendigen Sparanstrengungen am Ende dieser Corona-Krise und der damit verbundenen Wirtschaftskrise, in die wir alle hineinkommen, auch die USA, geht es natürlich am Ende auch wieder um den Wiederaufbau und das Wiederanlaufen der Wirtschaft. Und da haben die Amerikaner ein enormes Interesse daran, dass die Europäer ihren Verteidigungsbeitrag hochhalten, dass hier nicht gespart wird, weil es geht natürlich dabei auch um den Kauf von in den USA hergestellten Waffen, Flugzeugen insbesondere. Das heißt, wenn die Europäer ihre Investitionen zurückfahren sollten in der Folge dieser Wirtschaftskrise, dann würde das auch die Amerikaner treffen. Und da würde ich jetzt vorher sagen, da wird es enormen Druck geben, dass genau das nicht passiert, sondern da wird man darauf drängen, dass die Europäer, allen voran Deutschland, ihre Schulden erhöhen und den Verteidigungshaushalt da lassen, wo er ist, beziehungsweise weiter steigern.
Nun heißt es allerorten, wenn die Amerikaner tatsächlich diese 9.500 Soldaten aus Deutschland abziehen, so wie Donald Trump das angekündigt hat, und dann irgendwo anders wieder stationiert, dann fragt man sich natürlich, was bedeutet das nun für die Verteidigungsfähigkeit? In Polen, wenn da der Großteil hinkommen sollte, müsste man ja erstmal Militärbasen bauen, man müsste Straßen bauen, man müsste die gesamte Infrastruktur erstmal entwickeln. Das geht ja nicht so hoppladihopp. Wie also soll das Wunder bewerkstelligt werden?
Naja, ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass die 9.500 US-Soldaten, die aus Deutschland abgezogen sein sollten, dass die alle nach Polen verschieben werden. Worüber man jetzt redet, das sind ungefähr 2.000 Soldaten, die zusätzlich zu den zurzeit ungefähr 4.000 stationierten, in Polen stationierten Soldaten zukommen sollten. Und das ist keine große Zahl. Zudem, die werden nicht ständig stationiert, sondern die Kontingente werden sich wechseln. Und da muss man auch merken, dass Polen und die USA schon seit langem über eine Verstärkung der Truppenzahl in Polen sprechen. Im letzten Jahr, 2019, wurde eine polnisch-amerikanische Vereinbarung unterschrieben, wo man sich geeinigt hat, dass zusätzliche 1.000 Soldaten nach Polen kommen. Also diese Zahl wird jetzt vermutlich um 1.000 vergrößert. Und das wird sicherlich nicht vor November passieren. Davon ist man in Polen überzeugt.
Ich glaube, die Frage, die wir uns auch stellen müssen, ist, was heißt denn das über diese Truppenfrage hinaus für die NATO? Was heißt das für den politischen Zusammenhalt der NATO als Verteidigungsbündnis? Die Stärke der NATO beruht darauf, dass sich 30 Alliierte hinstellen und sagen, wenn irgendwas schief geht, stehen wir füreinander ein. Daran glauben wir nach innen und daran soll vor allen Dingen mögliche Herausforderer, mögliche Gegner von außen denken. Und wenn jetzt aufgrund der schwierigen transatlantischen Beziehungen oder möglicher Truppenverschiebungen dieses Gemeinschaftsversprechen, dieses Wir stehen füreinander ein und alle glauben dran, fragilisiert wird, geschwächt wird, hat nicht nur Deutschland oder Polen, sondern hat die NATO an sich ein riesengroßes Problem. Das heißt, wir müssen überlegen, was sind die Auswirkungen dieser kleinen Entscheidung auf den politischen Zusammenhalt der NATO an sich. Und das lässt sich noch nicht so richtig absehen. Die andere Frage, die bedacht werden muss, was ist die Reaktion Russlands? Russland wird versuchen, aus dieser Entscheidung irgendwie einen Gewinn zu ziehen. Es kann vorgeben, dass es sich provoziert fühlt, obwohl das möglicherweise einer gewissen Basis entbehrt. Aber es kann vorgeben, dass die NATO damit zu nah ranrückt. Nochmal, das ist umstritten, aber es kann natürlich zu einer weiteren Anspannung in diesen Beziehungen führen. Die Frage ist auch, was Polen letztlich wirklich gewinnt aus diesen Truppen mehr, wenn es möglicherweise auf Kosten politischer Zerwürfnisse mit anderen Alliierten geht. Und die letzte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer freut sich eigentlich, wer profitiert eigentlich davon, dass es in der NATO zwischen wichtigen Alliierten Spannungen gibt? Wer guckt sich das gerade von außen an und denkt sich, die Alliierten, das läuft gerade nicht so richtig rund. Und das sind vor allen Dingen Russland und China. Das heißt, wir müssen versuchen, diese Frage aus den kleinen 9000 Truppen werden abgezogen und gehen woanders hin, müssen wir versuchen, das ein bisschen rauszuheben und sagen, was heißt denn das eigentlich für Europas Verteidigung? Und das sind eher beunruhigende Fragen, die sich da abzeichnen.
Ich glaube, man ist all dessen in Polen bewusst. Man will allerdings so viel US-Truppen wie möglich in Europa behalten. Und deswegen aus polnischer Perspektive eine Umverlagerung der Truppen könnte dabei helfen. Und das stärkt zumindest regionale Abschreckung. Aber tatsächlich, wenn diese Entscheidung eingeführt wird, wenn diese Truppen tatsächlich aus Deutschland abgezogen werden, das wird NATO schwächen und das wird auch eine Abschreckung und Sicherheitspolitik der NATO insgesamt schwächen.
Eigentlich durchaus ein Pyrrhussieg, wenn ich das mal so sagen darf, für Polen. Und das können wir uns eigentlich alle nicht wünschen.
Und das sehen übrigens sehr viele Verteidigungspolitiker hier in den USA ganz genauso. Für die wäre das eine enorme Schwächung der NATO. Es wäre eine Schwächung der Einsatzbereitschaft der amerikanischen Truppen, insbesondere wenn es eben um den Nahen Osten, wenn es um Afghanistan geht. Und gleichzeitig eben auch dieses Signal, das Sie, Frau Major, eben genannt haben in Richtung China und Russland. Das wird hier auch so wahrgenommen, dass das ein fatales Signal ist, nämlich zu zeigen, wir sind nicht so alle zusammen als Einheit mehr zu sehen, sondern wir sind spaltbar. Und das ist ja eigentlich das schlimme Signal, das dorthin geht und das Verteidigungspolitiker hier in den USA versuchen zu verhindern. Also die Demokraten beispielsweise haben ja schon einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Präsidenten daran hindern soll, diese Truppen überhaupt zu verlagern. Da geht es dann um Geld und die Frage, wie kann man das eigentlich finanzieren? Und die haben sehr viel Unterstützung auch von Republikanern, die dann nicht ganz so öffentlich damit umgehen. Aber ich würde, wenn ich jetzt wetten müsste, dann würde ich sagen, das dauert alles sehr, sehr lang, bis diese Truppen aus Deutschland abgezogen werden. Diese Zahl 9.500 beziehungsweise 25.000 als Ziel, das wird im Moment so als politischer Bargaining-Chip genutzt. Aber bis es in die Praxis umgesetzt wird, das kann noch sehr lange dauern und da wird es sehr viel Widerstand von allen Seiten geben.
Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, rechnet nicht damit, dass Trump seine Truppen aus Deutschland abzieht. Trump sei groß in seinen Ankündigungen und handle dann doch nicht, sagt er. Ist diese Einschätzung eine realistische?
Naja, das geht ja in die Richtung. Ne? Also zu sagen, er hat das angekündigt, das ist für ihn ja ein politisches Instrument im Augenblick und nicht ein Moment der militärischen Strategie. Und das haben wir natürlich bei ihm immer wieder auch erlebt, dass er sehr stark rhetorisch mit diesen mit solchen Forderungen umgeht und es dann in der Umsetzung doch sehr viel länger dauert, auch wenn er Entschlossenheit zeigt, auch wenn er nicht wirklich zurückschreckt. Aber ich glaube aus den genannten Gründen, dass es entweder sehr lange dauern wird, bis diese Truppen Zug um Zug abgezogen werden. Vielleicht wird man mit diesen 1000 Soldaten anfangen, die nach Polen umgesiedelt werden sollen. Aber der Rest, das wird alles sehr, sehr lange dauern, wenn es denn überhaupt passiert.
Ich gebe Ihnen recht, Herr Landwehr, in der Einschätzung. Ich glaube trotzdem, dass wir in Europa ein bisschen aufpassen müssen. Denn jetzt geht bei einigen wieder die Hoffnung, naja, das schafft er sowieso nicht. Und dann gibt es die Wahlen und dann wird alles wieder gut. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns davor in dem Bereich europäische Verteidigung hüten sollten, dass wir uns davor hüten sollten zu glauben, das wird alles wieder gut, wenn wir nur einen demokratischen US-Präsidenten haben. Ich glaube, wir können uns langfristig nicht vor der Frage wegducken, wie wir in der NATO oder generell in der europäischen Verteidigung langfristig politische Geschlossenheit herstellen wollen. Also wie kriegen wir die Bedrohungsperzeptionen von Frankreich, Deutschland und Polen, stellvertretend für ganz Europa jetzt genommen, wie kriegen wir die unter einen Hut? Polen, was sich mehr vor Russland fürchtet, Frankreich, was sich mehr vor Terrorismus und Instabilität im Süden fürchtet, Deutschland in der Mitte, wie kriegen wir die alle unter einen Hut? Wie können die Europäer ihre militärische Handlungsfähigkeit langfristig sicherstellen? In vielen Bereichen stellen die USA mehr als 50%. Die sind ganz wichtig im Bereich Aufklärung, die sind wichtig im Bereich mechanisierte Großverbände, nukleare Abschreckung sowieso. Wie wollen wir das langfristig machen mit einer geringeren US-Beteiligung? Wie verhält sich Europa gegenüber China? Schaffen wir es, mit einer gemeinsamen Stimme aufzutreten im wirtschaftlichen, politischen und im militärischen Bereich? Und wie können wir uns langfristig eine europäische Verteidigung vorstellen, politisch und militärisch, aus der sich die USA immer mehr zurückzieht? Das sind alles keine Wohlfühlfragen, das sind alles Fragen, vor denen wir uns ganz gerne drücken, weil sie mit großen politischen und finanziellen Debatten und Kosten einhergehen. Aber die müssen wir uns stellen. Und wir können nicht nur hoffen, dass möglicherweise Trump das mit den 9.500 Soldaten irgendwann vergessen hat, sondern wir müssen langfristig überlegen, wie wir in 10, 20 Jahren europäische Verteidigung organisieren wollen.
Ich glaube, sowohl Herr Lanzer als auch Frau Mayer haben beide recht. Denn aus jetziger Perspektive kann es sein, dass die Truppenmanöver von unterschiedlichen politischen und auch militärischen Gegebenheiten gestoppt werden können. Und 9.500 US-Soldaten aus Deutschland nicht nach den USA oder in andere europäische Länder verlagert werden. Wir müssen vor allem die US-Präsidentschaftswahlen abwarten. Ich glaube, mit der Biden-Administration wird sich die Lage ändern. Die Entscheidung könnte gestoppt sein. Aber andererseits, aus der langfristigen Perspektive, wir müssen, wie Frau Mayer gesagt hat, das beachten, dass die USA andere sicherheitspolitische Prioritäten hat und zunehmend sich im asiatischen Raum engagiert. Und dem werden wir uns europäisch stellen müssen. Und darüber gerade in diesem Dreieck Deutschland, Frankreich, Polen reden. Und wir brauchen ein anderes Burdening in der NATO mit den zwischen Europa und zwischen den USA. Und wir brauchen ein Burden Sharing in Europa. Und hier kommt gerade auf Deutschland eine große Verantwortung zu. Es ist nicht so, dass diese 2% Druck oder der Druck für mehr militärisches Engagement aus den USA kommt. Ich glaube, die ersten europäischen Staaten würden sich mehr deutsche militärische Fähigkeit und militärische Präsenz sowohl an der Ostflanke als auch im Süden, in Afrika, im Nahen Osten wünschen. Und dieser Druck wird auf Deutschland kommen. Und zwar nicht von der amerikanischen Seite, sondern von der europäischen Seite.
War das Verhältnis zwischen den USA und Europa oder namentlich zwischen den USA und Deutschland jemals so kaputt wie jetzt? Zwischen Merkel und Trump funktioniert nichts, weil die sind einfach zu unterschiedliche Typen. Dann gibt es halt noch die vielen Probleme. Wir haben über das 2%-Ziel gesprochen, wir haben über Nord Stream 2 nicht gesprochen, aber es angedeutet, ist ein Riesenproblem. Und dann ist da noch diese etwas erratische Persönlichkeit von Donald Trump, der, wenn er unter Druck ist, und er ist im Augenblick unter enormen Druck, weil er um seine Wiederwahl fürchten muss, weil er Stress hat mit seinem Ex-Sicherheitsberater Bolton und. Gibt es in dieser extrem explosiven, dynamischen Gemengelage irgendwie die Hoffnung, dass das Verhältnis zwischen den USA und uns mal wieder besser wird?
Wenn ich auf die Themen der transatlantischen Beziehungen angesprochen werde, und da möchte ich immer auf Jens Stoltenberg verweisen, der sagt, dass in der Geschichte der NATO hatten wir ziemlich viele Unstimmigkeiten und Diskussionen und Kontroversen zwischen den USA und europäischen Verbündeten. Wir müssen halt verstehen, dass die Zeiten ändern sich, dass das transatlantische Bündnis sich ändern muss. Das ist schwierig für, insbesondere für Europa. Das ist schwierig gerade jetzt insbesondere für Deutschland, das mehr Verantwortung sicherheitspolitisch, außenpolitisch nehmen sollte. Aber ich nehme an, dass mit einer anderen Administration wird sich das Verhältnis verbessern. Wenn es eine zweite Trump-Administration sein sollte, ich kann mir vorstellen, dass die Probleme zunehmen können und dann europäisch viel mehr und viel schneller als erwartet über Sicherung, über unsere europäische Sicherheit denken.
Herr Lanzer, manch erinnert sich noch, vor 2 Jahren hat Trump ganz plötzlich, sehr spontan, die Truppen aus Syrien abgezogen. Das war ein Riesendesaster für die Kurden dort. Also man darf nicht immer auf die Vernunft setzen. Und dennoch, Frau Gotkowska sagt, mit Trump sehen die Chancen schlecht aus. Und wenn wir ihn doch bekommen...
Ja, man darf ja jetzt nicht davon ausgehen, dass das in der Vergangenheit immer alles harmonisch war. Und dass es keine Konflikte zwischen den europäischen Partnern und den USA gegeben hätte. Also ich meine, ich selber kann mich sehr gut erinnern an die Zeit in 2002, 2003, der massive Konflikt zwischen Gerhard Schröder und George W. Bush, als es um die Frage ging, will man in den Irak einmarschieren, soll der Krieg gegen Terrorismus auf den Irak ausgeweitet werden, also etwas, worunter ja wir alle jetzt immer noch leiden. Aber das war ein so massiver Konflikt, das hat zu einem echten Stillstand und Sprachlosigkeit zwischen den Ländern geführt. Und das ist dann auch wieder in Ordnung gekommen. Aber der eigentliche Punkt ist tatsächlich das, was Frau Major sagt. Die Europäer müssen endlich dorthin kommen, so etwas auch wie eine eigene militärische Potenz aufzubauen, in der Lage zu sein, sich selbst zu verteidigen und die Abhängigkeit von den USA zu beenden. Viele wollen das ja gar nicht, weil das ist ja auch sehr bequem, diese Abhängigkeit, weil das bedeutet auch, dass die USA immer in Vorleistung treten. Das bedeutet, dass die USA die Strategien entwickeln. Man muss dem Ganzen nur folgen. Das ist auch innenpolitisch sehr viel leichter, als wenn man hier eigene Verantwortung übernehmen müsste. Aber das wird langfristig notwendig sein, einfach auch, um ein eigenes Selbstbewusstsein zu entwickeln, um eine eigene Position gegenüber den USA zu entwickeln. Aber ansonsten bin ich da ganz optimistisch. Die Beziehung zwischen den europäischen Partnern und den USA hatten immer eine Sinuskurve. Und da geht es auf und ab und da wird es auch wieder aufwärts gehen.
Also müsste Angela Merkel, wenn die Bundeskanzlerin dann in der zweiten Jahreshälfte auch die Ratspräsidentschaft in der EU anführt, Ihre Agenda noch eine verteidigungspolitische Variante hinzufügen, Frau Major?
Es gibt ja bereits eine verteidigungspolitische Dimension, auch bei der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Die gibt es. Und mein Eindruck ist auch, dass politisch eigentlich alle Europäer verstanden haben, dass sie das jetzt machen müssen. Der französische Präsident spricht von einer europäischen Souveränität, verstanden als Handlungsfähigkeit, als selber Regeln zu setzen und sich nicht den Regeln anderen unterordnen zu müssen, als selbst gestalten zu können. Also nicht Spielball meinetwegen zwischen den USA und China zu sein, sondern selbst ein aktiver Akteur zu sein. Das politische Verständnis dafür gibt es ja. Es hapert an der Umsetzung. Und es hapert unter anderem an der Umsetzung, weil sich die Europäer so ganz anders bedroht fühlen. Wir hatten das bereits angesprochen. Polen fühlt sich massiv von Russland bedroht. Frankreich weniger. Das heißt, es muss so ein gewisses Verständnis innerhalb von Europa geben, dass man militärisch mehr machen muss, dass es nicht gegen die USA gerichtet ist, sondern dass ein stärkeres, militärisch stärkeres Europa auch ein attraktiver Partner für die USA sind und dass man bereit sein muss, die politischen und militärischen Kosten dafür zu tragen. Und mein Eindruck ist, dass einige Staaten in Europa das unterstützen, Polen beispielsweise, die baltischen Staaten, aber auch Staaten wie Dänemark, dass aber gerade in Deutschland das Verständnis darüber relativ gering ausgeprägt ist. Die Frage ist, was ändert es? Frau Gotkowska und Herr Landwehr haben es angesprochen. Natürlich, es war nie eitel Sonnenschein in den transatlantischen Beziehungen. Das ging immer rauf und runter. Aber ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich immer so ein Grundverständnis gab, auch in den schwierigen Zeiten, dass man gemeinsame Stärke ist und dass Verbündete an sich etwas ist, was nützlich und wertvoll ist und dass man trotz allem so gewisse Weltanschauungen hat, auf die man sich einigen konnte. Allianzen sind anstrebenswert. Eine multilaterale Weltordnung von UN über NATO bis zur WTO sind anstrebenswert. Die Kraft des Rechts ist etwas, was sich zu verteidigen lohnt. Und mein Eindruck ist, dass wir mit der Trump-Administration eine Situation erreicht haben, wo diese gemeinsame Basis der Weltanschauung enorm geschwächt ist, möglicherweise nicht mehr da ist. Und das ist für mich ein qualitativer Unterschied zwischen den ganzen Reibereien, die wir in den Jahrzehnten zuvor ständig hatten. Das jetzt sozusagen an die Basis geht, an die DNA dieser Beziehung. Und das ist viel fundamentaler und viel schwieriger und auch viel schwieriger wieder aufzubauen als die üblichen Streitereien, die wir in der Vergangenheit immer wieder regelmäßig hatten.
Das war das SWR 2 Forum zum Thema auf Deutschland gezielt, die NATO getroffen, Trump zieht seine Truppen ab. Mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Justina Gotkowska vom Center for Eastern Studies in Warschau und Arthur Landwehr, Korrespondent in Washington. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.